Deutschlandfunk Kultur. Wortwechsel.
Biologische Vielfalt. Wie können wir das Massensterben der Arten stoppen? Das ist unser Thema heute im Wortwechsel. In Paris wird in dieser Woche bei der Weltkonferenz zur Biodiversität ein Bericht fertiggestellt, an dem viele Wissenschaftler auf der ganzen Welt mitgeschrieben haben. Auch wir haben einen der führenden Biodiversitätsforscher jetzt im Studio, Ewald Weber von der Universität Potsdam. Dazu Heike Molitor, Professorin für Umweltbildung an der Hochschule für nachhaltige Entwicklung in Eberswalde in Brandenburg. Agnes Becker, die bayerische Bienenkönigin, Initiatorin und Sprecherin des Volksbegehrens für den Erhalt der Artenvielfalt, rettet die Bienen von der Ökologisch-Demokratischen Partei. Und den Landwirt und Europapolitiker Peter Jahr, er ist Abgeordneter der EVP-Fraktion und Mitglied im Agrarausschuss. Wir fangen gleich an mit Herrn Weber. Herr Weber, bis zu 1 Million der geschätzt 10 Millionen Arten auf der Welt gilt als gefährdet. Erleben wir gerade das größte Artensterben seit dem Verschwinden der Dinosaurier?
Nein, ganz klar nicht. Das muss man gleich mal sagen. Wir haben noch kein Massenaussterben, wie es zum Beispiel vor 66 Millionen Jahren gab. Aber das ist natürlich absolut keine Verharmlosung. Es sterben in der Tat sehr, sehr viele Arten aus. Und zwar in einer viel größeren Aussterberate, als das eben natürlicherweise der Fall wäre. Also so gesehen befinden wir uns möglicherweise zu Beginn eines massiven Massenaussterbens. Das ist ganz klar.
Agnes,
und das muss man ernst nehmen.
Ja, Agnes Becker, Ihr Volksbegehren rettet die Bienen in Bayern. Ein gigantischer Erfolg Anfang des Jahres. Das soll nun Gesetz werden in Bayern. Sie sind selbst Tierärztin und haben einen eigenen kleinen landwirtschaftlichen Betrieb. Haben Sie jetzt eigentlich ziemlich viele Feinde unter den Bauern?
Also ich habe mich in den kontroversen Diskussionen während der Eintragungsfrist, während der 14 Tage, wirklich ganz arg darum bemüht, keiner Kontroverse aus dem Weg zu gehen. Ich hatte Veranstaltungen mit 200-300 Leuten, wo zum Teil aufgebrachte Bauern drin waren. Und ich habe gesagt, Leute, hört mir zu. Wir gehen den Gesetzestext Punkt für Punkt durch und dann hören wir euch zu und dann reden wir miteinander. Und ganz viele von den Problemen, die im Vorfeld da aufgebaut worden sind, haben sich schon während der Diskussion in Wohlgefallen aufgelöst. Und letzten Endes war es auch ganz, ganz vielen Punkten, die gerade vom Bauernverband sehr, sehr, sehr problematisch gesehen wurden, auch am runden Tisch so, dass nicht mehr viel von den Problemen übrig geblieben sind, als man sich wirklich zusammengesetzt hat und miteinander gesprochen hat. Und darum war es uns auch ganz, ganz wichtig, diesen Prozess am runden Tisch, moderiert vom Herrn Glück, wirklich konstruktiv und ja, mit viel Einsatz zu begleiten.
Die Agrarwirtschaft muss umgebaut werden, so sagen es Forscher, die an dem Bericht für den Weltbiodiversitätsrat mitgeschrieben haben, wie der Berliner Soziologe Jetzkowitz. Die intensive Landwirtschaft führt in Europa zum Artensterben. Professor Molitor, ist das so einfach oder ist der wahre Grund unsere Lebensweise, die den Raubbau an der Natur in Kauf nimmt?
Das ist jetzt eine komplexe Frage, die Sie stellen, weil es natürlich um das grundlegende Verhältnis von Mensch und Natur geht. Und da kann man sich philosophisch nähern, psychologisch nähern. Aber im Grunde genommen ist ja die Frage, ob wir uns als Teil der Natur verstehen oder als gegenüber der Natur. Und da gibt es eigentlich auch verschiedene Antworten. Wenn man Menschen fragt, was ist für dich Natur? Dann kommt, wenn wir die Naturbewusstseinsstudie folgen, so als Antwort, na, Tiere, Pflanzen, der Wald. Und der Mensch kommt eigentlich nicht vor. Und das finde ich ganz spannend, weil einerseits wird dann wiederum gesagt, die Natur gehört für mich zu einem guten Leben dazu. Das heißt, da bin ich wieder Teil der Natur. Und in diesem Wechselverhältnis oder auch in diesem Widerspruch befinden wir uns. Einerseits bin ich Teil und andererseits ist die Natur da draußen. Und das ein Stück weit aufzulösen, ist auch Aufgabe von Bildungsprozessen.
Und der Schutz, der dann der Natur zugutekommt, käme auch dem Menschen zugute.
Absolut. Wenn wir Teil der Natur sind, dann ist es auch letztlich ein Schutz für uns selber.
Mhm. Herr Jahr, Sie sind als Agrarpolitiker in der Europäischen Union und als gelernter Landwirt ja auch jemand, der die Agrarwirtschaft natürlich im Visier hat. Und die gute Nachricht des Berichts soll ja sein, wir können etwas tun. Also das Umsteuern ist möglich. Nichts schwerer als das?
Ich finde es erstmal gut. Kompliment an Frau Becker, weil man macht sich ja Gedanken, wenn man herfährt. Und ein Lösungsansatz, den ich mir ganz dick aufgeschrieben habe im Kleinhirn, war Dialog ausbauen. Also der Bauer ist ja nicht der Feind, sondern er ist ja letztendlich auch Verbündete, lebt natürlich in seinem wirtschaftlichen, sozialen Umfeld. Und wir brauchen ganz einfach an den Dialog. Wenn sich jeder hier eingräbt und auf den anderen mit dem Finger zeigt, kommen wir nicht weiter. Insofern war das schon könnte ich schon ein erstes großes Häkchen machen am Anfang der Debatte. Also wir brauchen unbedingt den Dialog zwischen den Beteiligten und müssen dann die Dinge auch nutzen. Und bitte nicht vergessen, der Landwirt muss Nahrungsmittel produzieren, der Landwirt ist Unternehmer. Und er muss auch im Prinzip auch den Zinsanspruch des Bodens sichern. In diesem Spannungsfeld lebt ja auch der Landwirt. Aber der Landwirt ist Teil der Gesellschaft. Ich könnte auch manchmal sagen, in der heutigen Zeit agiert auch manchmal nach gesellschaftlicher Anerkennung und ist auf alle Fälle dialogfähig, ist meine Erfahrung. Also der Landwirt ist ja nicht der Störfaktor in dem System, sondern eher auch Teil der Lösung. Wenn man mit ihm ordentlich redet und wenn Frau Becker das so gemacht hat, wie sie erzählt hat, Kompliment, da haben sie es genau richtig gemacht.
Die Frage, Herr Jahr, wäre ja, ob denn die Landwirte denn bereit sind, umzusteuern, wenn die Lage so dramatisch ist?
Also wir haben, jetzt kommen wir fast schon ins Fachchinesisch, wir haben ja in der europäischen Agrarpolitik die berühmten zwei Säulen. Also die ersten sind die klassischen Direktzahlen, in der zweiten Säule sind die Umweltinvestitionsprogramme, Programme des ländlichen Raumes. Ich sage mal so ein bisschen polemisch, auch jetzt von meiner Region Freistaat Sachsen, alle Umweltprogramme, die wir den Landwirt angeboten haben, sind noch nie mangels Teilnahme, sondern eher mangels Geld dann reduziert worden. Also der Landwirt ist bereit, der wägt ab und Er tut hier mit. Wir müssen natürlich auch Angebote formulieren und müssen aufpassen, dass wir sie nicht teilweise widersprüchlich formulieren. Wir haben da so einen Widerspruch. Einerseits soll er fluglose Bestellungen machen, auf der anderen Seite soll er dann kein Glyphosat mehr einsetzen. Also wir müssen ihm natürlich, das ist auch eine politische Verantwortung, fast ein Paket liefern. Aber der Landwirt, ich sage Ihnen ganz offen, der macht alles mit, wenn es vernünftig ist und unbürokratisch. Ich komme noch ein paar speziellen Hemmnisse, aber noch einmal, der Landwirt ist bereit, hier mitzutun, wenn man ihm Programme anbietet. Und wir haben auch die Möglichkeit.
Dann fragt es sich, Frau Becker, warum passiert immer noch so wenig? Herr Jahr hat ja gerade angesprochen, die zwei Säulen der EU-Agrarförderung. Einmal die Direkttransfers der Gelder auf die Flächen bemessen und dann über die Förderung des ländlichen Raums. Und da sind ja die Zahlen erschreckend. Nur 324,1 Millionen Euro sind über diese Mittel im letzten Jahr in Deutschland direkt in den Umweltschutz geflossen. Kleine Vergleichszahl, 340 Millionen gab es letztes Jahr auch an Dürrehilfen für die Bauern. Ist das bei den vielen Milliarden, über 50 Milliarden, die ausgegeben werden pro Jahr in der EU für den Agrarbereich, nicht extremst wenig?
Ja, genau so ist es. Und das war wirklich der Ansatzpunkt von unserem Volksbegehren, das, was wir im Herzen hatten, als wir damit losmarschiert sind. Das Artensterben und das Höfesterben, zumindest in Bayern, dafür kann ich jetzt wirklich, glaube ich, reden, geht parallel. Also das kann man sich anschauen. Wir haben eine Prognose für 2030 vom Landesamt für Landwirtschaft. Die prognostizieren, innerhalb der nächsten gut 10 Jahre werden weitere Halbierungen der Höfezahlen in Bayern stattfinden. Also man kann einfach wirklich feststellen, die verfehlte Agrarpolitik, auch die verfehlte Förderpolitik, mit der Gießkanne in die Fläche zu gehen, ist einfach ein ganz großer Teil des Problems, das wir jetzt mit den begrenzten Möglichkeiten von einem Volksbegehren versucht haben abzumildern. Da waren wir uns übrigens auch am runden Tisch im Landtag sehr einig, dass wir da eine andere Förderpolitik in der EU brauchen. Es geht so viel Geld, fast 60 Milliarden Euro, in die Landwirtschaft hinein und wir wollen wirklich, und wir haben jetzt einen kleinen Schritt in die richtige Richtung gemacht, wir wollen wirklich erreichen, dass dieses Fördergeld tatsächlich an die Landwirte fließt für Gemeinwohlleistungen, die sie erbringen. Ob das jetzt beim Erhalt der Artenvielfalt ist oder beim Schutz des Trinkwassers, Stichwort Nitrat, oder beim Klimaschutz, Beispiel Bewirtschaftung von Moorböden auf eine bestimmte Art und Weise. Oder beim Tierwohl, das ist ja alles was die Gesellschaft gerne möchte von der Landwirtschaft. Und die Landwirtschaft möchte es ja gerne liefern. Jetzt muss man bloß nur schauen, dass die Förderungen dazu passen, zu dem, was alle wollen.
Was sagt denn der Biodiversitätsforscher dazu, Herr Weber? Wenn Sie jetzt die Forderungen hören, mehr Naturschutz, Umweltschutz muss natürlich sein. Aber in welchem Maße müssen wir jetzt das halbe Land unter Naturschutz stellen?
Nein, das schon nicht. Aber zu dem, was vorher gesagt wurde, das kann ich nur voll unterstützen, gerade aus Sicht eines Biologen, eines Wissenschaftlers. Es ist wirklich so, dass der eigentliche aktive Naturschutz ganz einfach viel mehr Geld braucht und benötigt, um eben degradierte Ökosysteme wiederherzustellen, um Auenlandschaften wiederherzustellen und so weiter und so fort. Also hier müssen unbedingt viel mehr Gelder zur Verfügung gestellt werden. Die andere Frage, nein, man kann nicht die Hälfte Deutschlands unter Schutz stellen. Das würde keinen Sinn machen. Aber es braucht eine gezielte Strategie, um bestehende Schutzgebiete auf einen guten Stand zurückzubringen. Viele sind in einem schlechten Zustand. Es braucht Programme, die auch angestrebt werden, verschiedene Schutzgebiete durch Korridore zu verbinden, im Rahmen eines Biotopschutzprogrammes und so weiter und so fort. Das sind riesige und enorme Aufgaben, die auf uns zukommen, und die kosten natürlich Geld. Und diese Gelder müssen zur Verfügung gestellt werden. Also für mich ist es auch klar, oder? Es besteht wirklich ein Unverhältnis zwischen den Subventionen einerseits und den Mitteln, die der aktive Naturschutz bekommt. Und da muss sich definitiv etwas ändern.
Frau Molitor, wie erklären Sie sich als Professorin, die ja mit der Umweltbildung der Studenten beschäftigt ist, die später auch Menschen in der Umweltbildung dann wieder ausbilden sollen, dass es solche Widerstände gibt, offenbar auch in der Politik, das Notwendige zu tun, das Forscher ja nicht erst seit heute sagen?
Ja, die Frage, wie kommen wir vom Wissen zum Handeln, die steckt ja letztlich dahinter. Und wir wissen aus der Psychologie schon lange, dass dieser Zusammenhang leider relativ klein ist. Also die reine Information, und wir sind ja alle aufgeklärt, wir wissen das, das hören wir jetzt ja auch von allen Seiten immer wieder. Die Information und Sachlage ist relativ klar, aber das Handeln ist da, bleibt hinter dem zurück. Das heißt, wir haben es mit einem etwas komplexeren System zu tun. Und wenn ich das auf die individuelle Ebene bringe, dann ist es natürlich so, dass viele die Bereitschaft haben, etwas zu tun, die Bereitschaft haben, Fleisch zu kaufen, wo ein Label drauf ist zum Tierwohl. Aber letztlich haben viele nicht die Möglichkeit, das zu tun. Das heißt, wir haben zum Teil fehlende Handlungsangebote. Das ist in Berlin anders. Da haben sie alle Möglichkeiten. Wenn sie in Brandenburg aufs Land gehen, haben sie diese Möglichkeiten ganz schnell nicht mehr. Sie haben fehlende Handlungsanreize. Sie haben mitunter einen hohen Aufwand, daran zu kommen. Manche haben zwar die Information, aber ihnen fehlt ein emotionaler Zugang. Das ist etwas, was wir in der Umweltbildung und Bildung für nachhaltige Entwicklung mit den Studierenden uns zusammen auch erarbeiten. Ich war vorgestern gerade den ganzen Tag mit den Studierenden im Wald, und da geht es überhaupt erstmal um die eigene Naturverbindung und überhaupt erstmal wiederherstellen, was zum Teil schon verloren gegangen ist. Nun sind unsere Studierende von daher, besonders weil sie schon zu uns kommen mit einer gewissen Vorbildung und einem gewissen emotionalen Zugang. Aber wenn wir mit anderen Zielgruppen arbeiten, dann stellen wir fest, dass manches tatsächlich auch verloren gegangen ist und Erfahrungswissen, also Erfahrungen in der Natur, mitunter auch verloren gegangen sind. Und dafür brauchen wir auch eine Vielfalt in der Natur. Das heißt, eine Monotonie führt nicht dazu, dass ich eine Naturverbindung ausbilde, sondern ich brauche eine auch vielfältige naturräumliche Strukturen, um das tun zu können. Denn, und da kommt noch ein weiterer Punkt hinzu, das, was naturräumliche Strukturen auch für die Persönlichkeitsbildung gerade von Kindern liefern können, das ist eigentlich so eine perfekte Reizumgebung aus neu und vertraut, als Kontinuität und Wandel. Das heißt, wenn ich in den Wald gehe und das jeden Tag tue, dann verändert er sich jeden Tag mit den Jahreszeiten. Kein Baum ist gleich, die Bäume sind alle unterschiedlich, wir haben eine Vielfalt in Form und Farbe, und genau das regt Kinder an, fantasievoll mit der Natur umzugehen, Natur für sich selber zu interpretieren, und Natur bewertet nicht, sondern ich kann da sein.
Mhm. Peter Jahr, wenn Sie als Politiker, als konservativer Politiker sich das anhören, werden Sie das wahrscheinlich alles unterschreiben können, so wie wir das alle unterschreiben und auch nachempfinden können. Trotzdem, das Handeln ist ein anderes. Wenn wir schauen, dass der Sachverständigenrat für Umweltfragen und der Wissenschaftliche Beirat für Waldpolitik bei der Bundeslandwirtschaftsministerin versuchen zu erklären, dass etwas geschehen muss, und sie sich ganz offensichtlich der Agrarlobby immer wieder unterordnet und leugnet, dass etwas getan werden muss, sozusagen das Artensterben gar nicht gibt. Was ist mit Frau Klöckner bitte passiert und anderen Politikern, die ähnlich handeln seit Jahrzehnten?
Nein, so weit würde ich nicht gehen. Da war ja der Anfang fast zu schön für eine Diskussion, zu sagen, wir brauchen einen Dialog. Wenn man sich natürlich vorher eingräbt und mit schwerer Artillerie aufeinander schießt, dann erzeugt das Gegenreaktionen. Also das muss man einfach berücksichtigen. Ich sage immer, noch so einen kleinen Zielkonflikt aus der Praxis, wir haben gerade über Wald gesprochen. Die Landwirte müssen regelmäßig bis 4 Meter ihren hereinwachsenden Wald in Weidefläche ausästen, weil sie sonst Abzüge bekommen. Da gibt es viele im Detail, viele unlogische Dinge, worüber man diskutieren könnte. könnte. Und ich wollte das auch nochmal drei kleine Richtigstellungen machen, auf den Zuhörer. Kollegin Becker, die 60 Milliarden, die sind im Prinzip richtig. Das ist aber die Zahl als Europa. Also schön wäre es, wenn Deutschland so viel Geld kriegen würde. Das ist europäisches Geld, erste und zweite Säule. Ich muss auch sagen, wo ich mich ein bisschen ärgere, wenn es immer heißt, die Landwirte bekommen konditionslos Direktzahlung. Der Beipackzettel beträgt mittlerweile 200 Seiten. Also man kann über die Kondition streiten, aber ich muss ja den Landwirten in Schutz nehmen. Der muss eine ganze Menge Auflagen erfüllen, damit er seine Direktzahlung erhält. Nochmal, man kann über die Kondition streiten, aber nicht sagen, er kriegt da, ich übertreibe jetzt mal von nichts machen, Geld. Und dritter Wunsch, wir sollten bei der Gelegenheit, gerade weil Sie aus dem Freistaat Bayern kommen, auch die Debatte auch, sagen wir, groß und klein vielleicht mal entideologisieren. Nach dem Motto, klein ist gut, groß ist schlecht. Ich sage mal, bereits wurde aus sächsischer Sicht, die wir ganz schnell drei grüne Punkte machen könnten. Wir könnten sofort in Deutschland die Anbindehaltung von Rindern abschaffen. In Sachsen kein Problem. Wir wissen genau, dass ein Viehbesatz über 12,5 GV pro Hektar nicht überhaupt keine Kreislaufwirtschaft darstellen könnte. Sie können da sofort in Sachsen können Sie einen Grenzwert machen, wegen mir von einer GV, könnten Sie unterschreiben. Und ich muss sagen, die sogenannte großräumige Landwirtschaft im Osten von Deutschland schafft manchmal auch Freiräume für die Dinge, die Sie gerade genannt haben. Also ich fahre manchmal auf der Autobahn und da sage ich mir, was da manchmal der bayerische Landwirt noch als Ackerland bestellt, da fährt kein Sachse mehr hin. Weil da schon das
da
Feld
fährt dann ja dann mehr beim Hof raus, ich weiß.
Nein, ja, ich meine, das, weil ich weil manche verbitten das so, sagen, also alles wollen wir machen und dann auch die Debatte groß und klein. Also
ich das bin wäre die Bitte,
das auch
erstaunt.
Zu ideologisieren. Ne?
Ja, ich bin jetzt ein bisschen erstaunt, dass die Geschichte groß und klein von Ihnen kam, das habe ich gar nicht genannt. Für mich ist ganz wichtig, es ist völlig egal, ob ein Betrieb groß ist oder ob ein Betrieb klein ist. Das sagt erst einmal nichts über die Bewertung oder über die Qualität der Bewirtschaftung aus. Was wirklich Fakt ist, und da wird mir vielleicht der Herr Dr. Weber recht geben, die Schlaggröße, also die Größe der landwirtschaftlichen Flächen, die ist dagegen sehr entscheidend, wie mit der Artenvielfalt auf diesen Flächen, wie es darum bestellt ist. Weil ob ich jetzt eine Fläche habe, die sehr kleinteilig, was weiß ich, 1,5, 2 Hektar, solche Flächen gibt es bei uns in Bayern, oder ob ich einen Acker habe mit 200 Hektar, die Randstreifen, die um diese Flächen herum sind, da geht es um richtig große Mengen, wenn man das zusammenzählt, die sind der Lebensraum für ganz, 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 ganz viele Tiere und Pflanzenarten. Und durch die Vergrößerung der Schläge in den letzten 30, 40 Jahren ist da ganz viel Lebensraum verloren gegangen. Die Wissenschaft sagt uns, die Vergrößerung der Schläge ist einer der Hauptursachen für den Verlust von Artenvielfalt, gerade in der Agrarlandschaft.
Herr Weber, vielleicht könnten Sie dazu nochmal, lassen wir Herrn Weber bitte dazu nochmal was sagen.
Nein, richtig.
Da bin ich absolut einverstanden. Es ist tatsächlich so. Oder in der intensiven Agrarlandwirtschaft brauchen wir Ersatzgesellschaften für die verloren gegangene Natur, wenn ich das mal so sagen darf. Und das sind eben just genau diese Randstreifen. Das können Hecken sein oder bunt angesäte Buntwiesen oder was auch immer. Und die sind nicht in genügendem Maße vorhanden. Und ich denke mal, da gibt es auch gerade bei großen Betrieben noch ein großes Potenzial, solche Randstreifen anzulegen, zu unterhalten und dafür zu sorgen, dass sich die in der Flächen im flächenmäßigen Anteil erhöhen. Also das ist etwas ganz wichtig. Und wir brauchen eine vermehrte Kleinstrukturiertheit in der Landwirtschaft, damit die Arten wieder Fuß fassen können und die Bestände sich auch langfristig halten können. Und da ist definitiv was verloren gegangen.
Was beobachten Sie, Herr Weber? Sie wohnen in Brandenburg. Das ist natürlich auch ein Bundesland der sehr großen Felder.
Richtig.
Sehen Sie genug Randstreifen, die blühen?
Nein, sehe ich nicht.
Also warum wenn ich, nicht?
Das weiß ich nicht. Wenn ich unterwegs bin, dann sehe ich sehr viele riesige Felder, bei denen kein Randstreifen vorhanden ist mit Unkräutern oder was auch immer. Das sind meine Beobachtungen. Warum das ist, kann ich Ihnen nicht sagen. Es passiert einfach nicht. Und da gäbe es auf jeden Fall Möglichkeiten, sehr viel zu tun.
Frau Becker? Eine Erklärungsversuch, wenn ich da dazwischen darf.
Ich habe dann auch einen nach, Frau Becker,
mache ich einen. Okay, danke für den Vortritt. Ich bin wirklich überzeugt davon, dass es eine Schicksalsgemeinschaft der Insekten oder der vom Aussterben bedrohten Pflanzen und Tiere gibt mit den Bauern. Der enorme Intensivierungsdruck. Jahrzehnte hat man zumindest den Bauern in Bayern erzählt, also der Bayerische Bauernverband gemeinschaftlich mit der CSU hat ihnen erzählt, du musst wachsen oder du bist weg, du musst weichen. Und das hat er wunderbar hingehauen. Also jeder, der wachsen wollte, hat auf 2, 3 andere Höfe in der Umgebung gewartet, die gewichen sind und die sind gewichen. Und diese Entwicklung, die wirklich durch einen Verwertungs- und Intensivierungsdruck angestoßen worden ist. Also nach dem Motto, wir müssen für den Weltmarkt produzieren. Wir haben zum Beispiel beim Schweinefleisch eine Versorgung in Bayern von über 120% mit allen Problemen, die damit kommen, sowohl bei uns im Land als auch ganz weit weg in Brasilien. Sojaanbau, Bolsonaro, Regenwald sind gerade so die Stichworte, die durch die Presse laufen. Das ist die Landwirtschaftspolitik der letzten Jahrzehnte gewesen. Du musst größer werden, du musst wachsen, du musst mehr produzieren und wir exportieren für den Weltmarkt. Und da ist natürlich der Landwirt unter einem wahnsinnigen Druck. Also das ist was, worüber keiner redet. Wenn man sich die Suizidraten in der Landwirtschaft anschaut, da wird einem Himmel Angst, was da in den letzten Jahrzehnten passiert ist an Entwicklung. Der soll immer mehr produzieren, immer größere Höfe bewirtschaften, immer mehr Viecher halten und das Ganze noch zum Billigpreis. Der Arme kann ja gar nicht anders. Da kann er nicht mehr mit 2-3 Hektar umeinander kaspern, sondern er braucht wirklich Flächen, die maschinengerecht sind und die er bewirtschaften kann mit einem rational oder mit möglichst viel Arbeitsökonomie. Und da bleibt doch kein Platz mehr für Wiesenbrüter oder für Wildblumen. Da ist kein Platz mehr.
Das ist ein harter, Entschuldigung, darf ich kurz mal dazwischen? Ein harter Überlebenskampf und Europa ist keine Insel, Peter Jahr. Die europäischen Bauern müssen, Sie haben es Frau Becker gerade angesprochen, ja auch gucken, wie sie in das globale Gefüge passen. Da kommt der Druck von außen, die Fleischlieferungen. Wie verhält man sich da, Herr Jahr? Wird das unübersichtlich für den Landwirt?
Gut, wir haben ja zwei Dinge. Also erstmal muss ich sagen, ich bin erst, wenn man so will, seit 1990 in der europäischen Agrarpolitik angekommen. Und steht mir auch nicht richtig zu, meine Kollegen in den alten Bundesländern jetzt zu kritisieren. Aber ich muss schon sagen, wir sind nach der Wende anders rangegangen. Wir haben gesagt, liebe Landwirte, guckt euch um in Europa, in der Welt. Und dann entscheidet, welche Landwirtschaft ihr betreiben wollt. In den alten Bundesländern ist ja dieses Wachstum dann der Betriebe mangels Flächenausdehnung meist auch über die Tierproduktion passiert. Und wir haben jetzt Gebiete, ich sag's nochmal, wo du wirklich, auch was wir gelernt haben an der Universität, du kannst mit so einem Viehbesatz keine vernünftige Kreislauflandwirtschaft mehr darstellen. Du hast einfach zu viele Tiere, zu viele Abprodukte. Das ist eine andere Geschichte. Das Problem haben wir im Osten an sich nicht. Und ich wollte dann sagen, wo wir kämpfen müssen, ist auch die Begründung dieser berühmten, berüchtigten, viel kritisierten Direktzahlung, dass wir sagen, wir haben in der Europäischen Union höhere Produktion und Umweltstandards und das definiert ja gerade diese Berechtigung der Direktzahlung, weil es der europäische Landwirtschaft, ja, es gibt nochmal einen Weltmarkt, schwerer hat und deshalb kriegt er halt die Direktzahlung. Was ich aber wünschen würde, da komme ich um einen Punkt zurück, da ging es gerade um Hecken und wir müssen natürlich dann den Landwirt auch, sagen wir, unbürokratische Programme anbieten und wir hoffen, dass wir das in der neuen Reform hinkriegen. Wir haben viele Heckenprogramme deswegen kaputt gemacht, weil wir hier eine Meterzahl vorgeschrieben haben und wenn der Landwirt die überschritten hat, ganz vernünftig, hat er da eher Abzug und kein Geld gekriegt. Also das sind so Kleinigkeiten, also es wehrt sich keiner gegen eine Hecke, also übrigens gut für die Bodenerosion in manchen großräumigen Gebieten. Aber wir müssen dann, also ich sage manchmal sind Programme intellektuell wertvoll und nicht praxistauglich und wir müssen die Programme wirklich von dem Landwirt stricken, basisorientiert. So, und ich sage immer noch ein Beispiel, was mich so ärgert, was bei uns in unserer Region im Osten viel vorkommt. Wir haben ja die Möglichkeit, zeitweilig Grünland in Ackerland umzuwandeln und dann dieses Grünland ja sehr extensiv zu bewirtschaften. Da gibt es diese berühmte 5-Jahres-Frist. Wenn dieses Ackerland länger als 5 Jahre zeitweise in Grünland umgewandelt worden ist, wird es Dauergrünland. Eine völlig kontraproduktive Lösung, wo der Landwirt 5 Jahre eine Flora-Fauna schafft und dann auch aus eigentumsrechtlichen Gründen, er kann ja nicht Ackerland pachten und dann Grünland zurückgeben, das wieder umbrechen muss. Also darum freue ich mich über den Dialog heute. Dialog machen und meine Bitte wirklich vom Bauern aus diskutieren und nicht vielleicht von irgendeiner Verwaltungsstufe.
Sie haben gerade Peter Jahr gehört, er ist Landwirt und Europapolitiker, genau. Abgeordneter der EVP-Fraktion. Er diskutiert im Wortwechsel von Deutschlandfunk Kultur über das Thema biologische Vielfalt. Wie können wir das Massensterben der Arten stoppen? Zusammen mit Agnes Becker vom Volksbegehren in Bayern rettet die Bienen, dem Biodiversitätsforscher Ewald Weber von der Universität Potsdam und Heike Molitor, Professorin für Umweltbildung an der Hochschule für nachhaltige Entwicklung in Eberswalde. Frau Molitor, wenn wir eben gehört haben, dass sogar die Zahl der Suizide bei den ländlichen Betrieben, bei den Bauern steigt, ist die Agrarpolitik, sind die Vorgaben, die Rahmenbedingungen, Landwirtschaft zu betreiben, so kompliziert, so schwierig geworden, unter einem solchen wirtschaftlichen und globalen Druck geraten, dass quasi aus dem Blick geraten muss, wie man mit der Natur wirtschaftet?
Also wenn ich jetzt die Diskussion verfolge, die ja gerade stattgefunden hat, ich selber bin zwar von Haus aus landwirtschaftlich-technische Assistentin, aber bin dann mehr in den Naturschutz und in die Umweltbildung gegangen, dann hört sich das erstmal sehr komplex an, wenn sich Fachleute dort austauschen. Und auch wenn ich jetzt sozusagen ein hauchneutral drauf gucke und höre, man muss vom Landwirt her denken, dann frage ich mich, wir sind doch aber eine gesamte Gesellschaft und müssen wir nicht von der Gesellschaft her denken und uns die Akteure an einen Tisch holen und auf Augenhöhe miteinander reden? Wenn ich höre, einer hat sozusagen erstmal den Vorzug, dann wird es erstmal verdächtig, kommen wir dann überhaupt zu einer guten Lösung? Und das heißt, wenn wir uns wirklich aufeinander zubewegen und in den Dialog gehen, dann gibt es erstmal keine Person, die in irgendeiner Form so weit heraustritt, dass man ihr sozusagen erstmal den Boden bereitet, sondern wir bewegen uns aufeinander zu mit dem gemeinsamen Ziel, die Biodiversität in diesem Land zu erhalten, nicht nur aus ökonomischen Gründen, nicht nur aus ökologischen Gründen, sondern eben auch aus sozialen Gründen, weil nämlich der Erhalt der Natur für uns alle die Lebensgrundlage ist. Und in vielfältiger Hinsicht die Lebensgrundlage. Das hat mit Gesundheit, Gesundheitsvorsorge zu tun. Da bin ich wieder bei den Menschen, die eben genau das, wenn sie in die Natur gehen, erwarten. Sie erwarten nicht eine Agrarlandschaft, die sozusagen keine Vielfalt mehr bietet, keine Hecken, keine, ich komme aus Norddeutschland, keine Knicks mehr bietet, die eben auch in dem Gefüge dessen, dass ich dort draußen sein will, eine Form von Erholung finden, weil genau das ist die Erwartung. Und insofern ist mein Plädoyer dafür, eben gemeinsam zu gucken, auch den Naturschutz als gleichwertigen Partner zu verstehen. Das, was ich gelernt habe in diesen Diskussionen, ist immer ein Gegenüber. Naturschutz gegenüber Landwirtschaft. Ich selber komme aus Eberswalde, da haben wir die Förster. Naturschutz gegen die Förster. Das heißt, die Landnutzer untereinander eigentlich in einem Gegenüber. Und auch hier wäre mein Plädoyer zu sagen, es gibt hier keinen, der besonders herausragt, sondern wir müssen uns alle aufeinander zubewegen. Wir müssen in Dialog. Und was ich auch wichtig finde, und das fand ich in Bayern jetzt ganz interessant, es gibt ja offensichtlich auch eine Rückkopplung über das, was schon passiert ist. Ich denke, das ist auch ganz wichtig. Was sind die Fortschritte? Wie bewegen wir uns voran? Wir hören viel von den Problemen. Wir hören wenig von den tatsächlichen Lösungen und wir hören wenig von den tatsächlichen Erfolgen. Und das finde ich tatsächlich ein ganz wichtiger Aspekt. Wir brauchen ja sowas wie Selbstwirksamkeit. Wir müssen erfahren, dass das, was wir tun, auch eine Wirkung hat auf allen Ebenen. Der Landwirt braucht das, ganz klar, aber der Naturschutz braucht es, aber auch die Gesellschaft braucht das. Wir haben Probleme, aber wir wollen sie lösen und das sind die Schritte und so weit sind wir gegangen und ich glaube, das motiviert alle weiterzumachen.
Herr Weber, wenn die Frage der Wirksamkeit, das wollen doch alle auch wissen, was können wir denn tun, um das zu retten? Niemand will doch ernsthaft ein massenhaftes Artensterben haben, das sagen ja auch die Umfragen. Herr Weber, Ihr Buch heißt »Warum wir die Vielfalt brauchen«. Wie groß ist Ihre Hoffnung und wie groß ist auch die Überzeugung, dass wir tatsächlich umsteuern können, dass das geht?
Ich selbst würde mal sagen, ich bin vorsichtig optimistisch. Also noch ganz kurz zu dem, was vorher gesagt wurde, das kann ich nur unterstützen. Also ich denke wirklich, es müssen alle am selben Strick ziehen. Die Zielsetzung ist klar. Eben, wie verbessert man die Situation, wie verhindert man, dass weitere Arten aussterben? Ich denke mal, in Deutschland braucht es drei Dinge, die schon angesprochen werden. Bildung in der Schule, Bildung in der, also Erwachsenenbildung in jeder Form und dann eben verstärkte aktive Maßnahmen im Naturschutz, um Schutzgebiete wiederherzustellen, um neue Schutzgebiete zu schaffen oder um ausgestorbene Pflanzenarten beispielsweise wieder anzusiedeln. Das wird ja auch gemacht. Und ich denke wirklich, vielleicht sollten auch in den Medien mal vermehrt diese positiven Entwicklungen zum Zuge kommen, um den Leuten eben zu zeigen, ja, man kann was machen, es wird viel getan, es gibt Aktionen, wo ich selbst mitmachen kann, aber um die Botschaft hinauszubringen, es ist möglich, dem Artenschwund zu begegnen. Mhm. Jetzt, wie die Zukunft aussieht, ist natürlich sehr schwer prognostizierbar, das ist klar. Aber Ich selbst würde auch denken, es hat sich in den letzten 10, 20 Jahren sehr viel getan. Es gibt sehr viele Initiativen, sehr viele Programme. Und wenn die konsequent umgesetzt und verstärkt werden, dann ja, können wir die Situation auf jeden Fall verbessern.
Umbau des Agrarsystems. Ich habe das eben schon mal angesprochen. Das wird ja in dem Bericht in Paris sehr wahrscheinlich auch mit drinstehen. Es gibt ja eine ganze Menge Studien, Empfehlungen seitens der Wissenschaft, wie das umzubauen wäre, zum Beispiel auch mit einem Punktesystem eine neue Architektur im Agrarbereich zu schaffen, der genau das, was Frau Molitor eben ansprach, nämlich die Leistungen der Landwirte für das gesellschaftliche Gemeinwohl quasi belohnt, mit Prämien, mit einem Punktsystem. Könnte man das, Herr Weber, auf diesen Weg bringen und eine größere Unmittelbarkeit und auch Wirksamkeit schaffen für die Landwirte?
Möglicherweise schon.
Wer macht die Punkte?
Ich mache die Punkte zum Beispiel.
Gute Idee.
Wäre eine gute Idee, auf jeden Fall. Ich kann mir vorstellen.
Oder gibt es Bienen, Fleißbienen?
Ja, auch gerne die.
Irgend sowas. Aber also grundsätzlich ein Belohnungssystem wäre sicher nicht verkehrt, ganz klar. Aber ich möchte Sie eigentlich noch was anderes anfügen. Wir haben jetzt sehr, sehr lange über die Landwirtschaft gesprochen, aber Deutschland besteht ja nicht nur aus der Landwirtschaft. Natürlich, die Hälfte des Landes wird landwirtschaftlich genutzt, aber wir haben ja auch noch andere Biotope und Ökosysteme, Auenwälder, Magerwiesen und Hochmoore zum Beispiel, die genauso wichtig sind. Die sind landwirtschaftlich nicht von Interesse, aber umso mehr aus der Sicht des Schutzes der Artenvielfalt. Und eben hier müsste meiner Meinung nach schon noch mehr getan werden, um diese Systeme zu erhalten.
Wer soll das tun? Mit welchem Geld?
Tja, das
Was
Geld.
Was wünschen Sie sich?
Ich wünschte mir, dass mehr Gelder in den Naturschutz gesteckt werden, ganz klar. Auf kommunaler Ebene oder auf Ebene der Bundesländer oder auf Bundesebene, das spielt keine Rolle. Zum Beispiel sind viele Hochmoore in einem denkbar schlechten Zustand. Die wachsen ein durch Bäume, die müssen gepflegt und wieder verbessert werden, das ist ganz klar. Wer das macht, ist letztlich gar nicht so wichtig.
Eine große zivilgesellschaftliche Aufgabe auch, Frau Molitor?
Sicherlich. Ich denke auch, dass verschiedene Akteure auf dem Weg sind, ihren Beitrag zu leisten. Und ich denke, es ist auch völlig klar, wenn ich mitten in Berlin wohne, kann ich selber persönlich wenig für den Naturschutz tun. Ich kann natürlich mich mal bei Aktionen beteiligen, aber ich kann jetzt nicht dafür sorgen, dass irgendwelchen seltenen Vögel sich jetzt auf einmal in der Stadt niederlassen. Das ist ja auch nicht das Ziel. Aber ein Gefühl dafür zu kriegen, dass es Arten gibt, die vom Aussterben bedroht sind. Ja, auch in Deutschland gibt es ja mitunter Arten, die sind nur noch an ganz bestimmten Stellen, kommen sie vor. Und wir selber machen an der Hochschule für nachhaltige Entwicklung auch einige Evaluationsprojekte. Das heißt, wir evaluieren Bildungsprojekte, die genau das zum Ziel haben, die zum Beispiel ein Projekt Urbanität und Vielfalt heißt. Es versucht, Menschen in Berlin, Marzahn zum Beispiel, Wildkräuter auf dem Balkon zu pflanzen. Also nicht die übliche Begonie, sondern Pflanzen, die erstmal unscheinbar sind und eben nicht so häufig vorkommen wie andere Pflanzen, um auch dort einfach einen Zugang zu vermitteln. Es gibt ganz andere Pflanzen, die es ganz nötig haben, dass sie sich verbreiten. Und fangt doch mal bei euch auf dem eigenen Balkon an. Das ist ein kleiner Schritt, der ändert jetzt nicht alles. Aber ich glaube, viele solcher Projekte haben das Ziel, einen Zugang zu ganz anderen Arten wieder zu erschließen. Und ich denke, dass das wichtig ist. Und auch gerade die, die von sich aus, von der Familie her nicht den Zugang haben, das wissen wir auch aus der Naturbewusstseinsstudie, dass die, die jetzt vom Bildungsgrad eher weniger gut aufgestellt sind, dass die eben auch Rahmenbedingungen haben, die den Zugang nicht so leicht ermöglichen. Und den herzustellen und dort eine Zusammenarbeit von Naturschutz und Umweltbildung, Bildung für nachhaltige Entwicklung zu intensivieren, das ist nämlich auch immer nicht ganz selbstverständlich. Auch Naturschutz und Bildungsakteure stehen mitunter etwas gegenüber und nicht immer miteinander. Ich glaube, das sind Schritte, die wir verstärkt gehen müssen.
Das kann ich nur unterstützen. Und ich denke, viele kleine Schritte machen zusammen eben doch sehr viel aus. Das ist übrigens genauso wie beim Klimawandel. Und hier sage ich mir oft, es muss auch mehr in den Schulen getan werden. Wir brauchen definitiv mehr Naturkundeunterricht und einen verstärkten Naturkundeunterricht in den Schulen.
Da würde ich ein bisschen widersprechen. Da würde ich ein bisschen widersprechen. Wir brauchen das einerseits, aber ich denke, die Erfahrungen in der Natur sind eigentlich viel, viel wichtiger. Das heißt, raus in die Natur und wie der Baum heißt, finde ich völlig sekundär.
Absolut einverstanden.
Sondern wir haben auch ein Projekt, wo es um Naturerfahrungsräume in Großstädten geht, wo wir wollen, dass Kinder sich in naturräumlichen Strukturen aufhalten können, in der Stadt, was schwierig ist, wir haben eigentlich nur Spielplätze, wir haben kaum die Möglichkeit, dass Kinder wie auf dem Land einfach durch die Natur strömen und dann selber fantasievoll Spiele entwickeln zum Beispiel oder auf unebenem Gelände lernen können zu laufen. Das ist ja vielen Stadtkindern abhanden gekommen. Und deshalb sind wir dabei, eben mit dem Bundesamt für Naturschutz diese Räume zu etablieren in Deutschland, damit Kinder einfach frei spielen können, sich frei bewegen können, Erfahrungen in der Natur machen. Und wenn sie dann noch mitkriegen, dass es verschiedene Bäume und Pflanzen gibt, dann ist es gut. Aber erstmal geht es um die Erfahrungen, die sie dort machen können. Und dann kann der naturkundliche Unterricht gerne anschließen.
Jetzt zeigt sich hier.
Ich wollte nur dazwischen rufen. Ja. Bildung sehr, sehr wichtig, aber ausgewogen gestalten. Vielleicht kann auch der Praxisbezug die Ausgewogenheit herstellen. Weil ja, wir tendieren dann auch manchmal zu plakativen Betrachtungen nach dem Motto, es gibt eine Biolandwirtschaft, es gibt eine konventionelle Landwirtschaft, die eine ist gut, die andere ist schlecht.
Lassen wir uns jetzt mal von der Landwirtschaft.
Das war die allgemeine Bildung. Und das ist der Praxisbezug ist deshalb ungeheuer wichtig, weil der Praxisbezug auch manche Feindbilder im positiven Sinne abbaut, beziehungsweise auch die Theorie wieder relativiert, was ganz wichtig
ist. Ich würde gerne nochmal anschließen an das, was Frau Molitor gerade sagte, die wichtige Natur erfahren, das Erfahrung, das Erleben in der Natur, das Wahrnehmen. Herr Weber, ist genau das, nämlich das Wahrnehmen, dass auch der Mensch selbst ein Teil dieses Ganzen ist, ungemein wichtig für das spätere Handeln, dieses alles zu erhalten, egal an welcher Stelle man sich befindet im Beruf?
Auf jeden Fall. Das ist ganz klar. Wir hängen von der Natur ab. Wir sind selbst Teil der Natur. Wir sind aus der Natur herausgekommen und das ist ganz klar. Deswegen, Naturerfahrung ist absolut wichtig. Aber ich würde vielleicht doch noch ergänzen, nicht nur die Naturerfahrung per se, sondern es braucht schon auch eine gewisse Kenntnis über all die spannenden Dinge, die uns umgeben. Eben was es alles für tolle Pflanzen und Vögel gibt um uns herum. Denn das ist ja, woraus die Biodiversität besteht. Mhm. Und es gibt spannende wissenschaftliche Studien, die zeigen, dass Schülerinnen und Schüler einen denkbar schlechten Artenkenntnisstand haben. Die wissen nicht mehr die Namen der häufigsten Blumen und der häufigsten Vögel. Und das ist für mich auch ein bedenkliches Zeichen. Also Naturerfahrung in Verbindung mit Aufklärungsarbeit, das gilt auch für Erwachsene selbstverständlich, Naturerfahrung in Verbindung mit Aufklärungsarbeit und dem Aufarbeiten von Hintergründen, den Zusammenhängen, das ist ganz wichtig.
Das heißt auch ein Wissen über die Zusammenhänge, dass wenn das große ökologische Netz zu viele Seile verliert, dass es dann zusammenbricht?
Ganz genau.
Einerseits ja und auf der anderen Seite natürlich auch die Frage, wir hatten ja gerade schon die Schule, eben auch da in die Handlung zu kommen. Ne? Naturerfahrung ist, finde ich, eine wichtige Grundlage. Auf der anderen Seite kann ich auch den Schulhof naturnah gestalten. Das kann ich in großen Schritten machen, das kann ich aber auch in kleinen Schritten tun. Das heißt, auch die Schüler und Schülerinnen ermächtigen, auch selber etwas tun zu können, weil gerade diese Selbstwirksamkeitserfahrung, das ist ein ganz wichtiger Punkt, um selber auch motiviert zu sein, weiter ins Handeln zu kommen.
Frau Becker, wie kann sowas zu einer größeren Bewegung werden? Ihr Volksbegehren ist ja so eine Bewegung, Fridays for Future auch.
Also wir haben uns natürlich das auch nicht zu träumen gewagt, dass wir vor über einem Jahr mit dem Projekt losmarschiert sind. Ich möchte ganz kurz noch was zum Herrn Weber ergänzen. Das hätte mich jetzt auch sehr gewundert, wenn er als Biologe nicht sich über die Artenkenntnis geäußert hätte. Zu dieser mangelnden oder ausbaufähigen Artenkenntnis von vielen Menschen kommt aber eben auch, dass wir einfach viele Arten, die früher aller Weltarten waren, wie zum Beispiel das Rebhuhn oder der Kiebitz oder die Feldlerche, alles klassisch, Arten des offenen Agrarlands, dass die einfach nicht mehr da sind. Also das fällt mir gar nicht auf, dass die fehlen, weil ich gar nicht gewusst habe, dass die mal da waren. Das ist einfach ein großes Problem bei der Erlangung von Kenntnissen, ne? Wenn ich es einfach gar nicht mehr sehen kann. Aber das, wie wird es eine...
Kann ich da rasch was...
Ja, selbstverständlich, ja.
Ja, klar, das stimmt schon. Andererseits, die Studien, die ich vorher erwähnt habe, beziehen sich eben gerade auf häufige Pflanzenarten, die immer noch vorhanden sind und nicht einmal die kennt man gut. Also es ist natürlich klar, ein paar eben tolle, bekannte Arten sind ausgestorben, die sind nicht mehr vorhanden, man kann sie nicht mehr bestaunen. Aber auch die häufigsten Arten, die um uns herum wachsen und kreuchen, fleuchten, das Wissen geht verloren. Und das beschäftigt übrigens auch die Wissenschaft, also die Verfasser von roten Listen zum Beispiel. Man spricht heutzutage von einer Erosion der Artenkenner und das ist ein echtes Problem.
Vielleicht noch ganz kurz auf die Frage, wie wird es eine Bewegung? Wir haben ganz viel an Infoständen und auch in Veranstaltungen mit Leuten gesprochen, gerade so die Generation, sagen wir mal 50, 60 plus, die auf einen zukam und gesagt hat, Mensch, ich habe jetzt mal drüber nachgedacht, wo ich ein kleines Kind war, da bin ich zum Muttertag hinaus und dann habe ich auf der Wiese einen Blumenstrauß gepflückt und da waren Margeriten drin und Glockenblumen und alles mögliche andere und dann habe ich ganz stolz meinen Muttertagsstrauß überreicht. Das geht heute nicht mehr. Und ganz viele Leute haben diese subjektive Erfahrung selbst im eigenen Garten, wenn sie durch die Natur laufen, gemacht und machen sie, dass einfach viele Dinge, die sie aus ihrer Kindheit kennen, dass die nimmer da sind. Und dieses subjektive Gefühl wird eben von Daten, die uns die Wissenschaft gibt, auch noch ganz objektiv bestätigt. Und das alles miteinander hat, glaube ich, dazu geführt, dass wir wirklich das erfolgreichste Volksbegehren in der Geschichte Bayerns hingekriegt haben. Das hätten wir uns nie zu hoffen und zu träumen gewagt. Also für mich ist es ein Herzblutthema gewesen und nach wie vor ist es eins. Und das freut mich wirklich bis auf den Knochen, dass das so toll gelaufen ist und dass es eben auch aus Bayern heraus wirkt. Also der Herr Ministerpräsident hat am vergangenen Freitag in der Pressekonferenz erklärt, dass niemand sich täuschen solle und es als Betriebsunfall betrachten solle, dass dieses Volksbegehren jetzt angenommen wird von der Staatsregierung, sondern das ist jetzt ein Richtungswechsel. Und ich bin gespannt, ob dieser Richtungswechsel tatsächlich ja wirklich ein nachhaltiger ist.
Klingt schon mal gut.
7 Millionen in Bayern werden das genau beobachten.
Herr Weber, das Thema Biodiversität ist ja jetzt wirklich, wie sagt man, so schön auf den Marktplätzen angekommen. Die Alarmglocken schrillen. Jeder kriegt mit, wenn er über Land fährt mit dem Auto, hat er keine Insekten mehr auf der Windschutzscheibe. Ja. Und das Vogelkonzert morgens und abends ist so leise geworden, selbst auf dem Land, dass es einen erschreckt und man sich denkt, wo führt das hin in 20, 30, 40 Jahren? Ist es dann still wie in einem Horrorfilm? Was passiert?
Ja, das ist sehr schwer zu sagen. Also ich würde so sagen, wenn der Trend weiterhin so anhält wie jetzt, dann ist es tatsächlich so, dass in 10 oder 20 Jahren die Welt noch ärmer geworden ist, noch artenärmer als heute. Aber ich glaube das eigentlich nicht, dass es so schlimm wird. Es gibt große Bestrebungen, wir haben es ja gehört. Es gibt sehr viele Schritte, die in die richtige Richtung gehen. Wir müssen einfach jetzt alles daran setzen, das umzusetzen, was vorgenommen wurde. Dann glaube ich nicht, dass wir eines Tages komplett stimmlose Wälder haben. Aber der Schwund der Artenvielfalt, wie wir sie beobachten, auch durch die Arbeit der Rote Listenverfasser, das ist etwas, das uns zu bedenken gibt. Das ist ganz klar. Als Wissenschaftler gibt mir das sehr zu bedenken. Und wir müssen alles dran setzen, diese Trende umzukehren.
Frau Molitor, Sie sprachen eben schon an, man kann im Kleinen anfangen, jeder. Es gibt gerade neue Umfragen zur CO2-Steuer. Im Deutschlandtrend haben über 80% der Menschen gesagt, es muss mehr für den Klimaschutz getan werden. Aber CO2-Steuer wollen wir nicht. Andererseits sind Sie bereit, auch in Ihrem persönlichen Leben auf bestimmte Annehmlichkeiten zu verzichten, wenn es dem Klimaschutz dient und wir können es, glaube ich, übertragen, auch der Erhaltung der Artenvielfalt. Also, wo müssen wir da ansetzen? Wo ist der Punkt? Artenschutz ja, aber nicht vor meiner eigenen Haustür?
Das ist ja das Interessante. Also auch wenn man fragt, wo ist die Umwelt, wo muss am meisten geholfen werden, dann ist es meistens eher der globale Rahmen da, wo es weiter weg ist. Und sobald es dichter kommt, ist immer noch das Gefühl, na, bei uns ist es ja eigentlich ganz gut und sollen doch erstmal die anderen und dann ich. Das kippt natürlich in dem Augenblick, wo ich selber wahrnehme, es hat sich was verändert. Und ich glaube, das ist auch eigentlich der Hebel zu sagen, du, hier, guck mal, früher war das so und jetzt ist es so. Und ich glaube, und das ist eben von Ort zu Ort ganz unterschiedlich, weil wir ja auch ganz andere naturräumliche Strukturen haben, dass es sehr hilfreich wäre, auch Menschen zu haben, die ich fragen kann, du, was kann ich denn hier tun, was kann ich denn da tun, weil es keine Antworten gibt, die jetzt so verallgemeinerbar sind, außer Verzichte aufs Auto, aber das kann sich jeder auch selber denken, sondern es geht ja auch um ganz konkrete Schritte, die ich dann tun kann. Und ich denke, dass da die Naturschutzorganisationen eigentlich eine große Hilfe sein könnten. Oft sind es aber auch ehrenamtlich arbeitende Kräfte. Das heißt, auch da gibt es oft eine Überbelastung. Oder es sind möglicherweise auch kommunale Ansprechpartner, die ich einfach fragen kann, weil nicht jeder ist Naturschutzexperte und weiß, was er tun kann. Und manchmal will er das Gute und tut möglicherweise nicht das Gute. Das kann ja auch der Fall sein. Aber ich finde das ganz spannend, die Diskussion, sind wir wirklich bereit, ein Stück weit zurückzutreten? Denn ich denke, eigentlich ist es jedem im Grunde seines Herzens klar, wenn wir auf die globalen Verhältnisse gucken, so wie wir leben, kann es eigentlich nicht weitergehen. Und wir wissen, wir nutzen die Erde überproportional viel, andere tun das sehr viel weniger. Und die Frage, ist das fair, ist das gerecht, wie wir leben, die stellt sich ja immer mehr. Und gleichzeitig, wenn ich jetzt im Fernsehen manche Diskussionen höre, sagen ganz klar einige, ich will auf nichts verzichten, ich möchte so leben und ich möchte so weiterleben, dass mein Wohlstand nicht gefährdet ist. Und ich erhoffe mir von dem Generationsdialog, den wir auch mit dem Fridays for Future, mit dieser Bewegung haben, dass die Jugend nicht aufhört, diese Fragen zu stellen und die ältere Generation auch in einen wirklichen Reflexionsprozess eintritt und vielleicht auch hier mal in diesem Dialog etwas Neues entsteht. Denn neue Ideen brauchen wir, glaube ich, auf jeden Fall.
Mhm. Frau Becker, neue Ideen und wie Sie sie sicher auch diskutiert haben im Rahmen Ihres Volksbegehrens, wie kann man sie in die Breite bringen, wirklich zu jedem Menschen bringen? Sie haben das eben schon angesprochen, Frau Molitor, dass die Menschen wollen natürlich nicht kaputt machen, aber nicht jeder schafft es. Wenn man schaut, wie viel gebaut wird auf dem Land, was ja auch wieder negative Konsequenzen hat an Versiegelung. Was für Gärten entstehen um die Einfamilienhäuser? Sehr viel Verbundsteine in Beton. Schon wird die Thuja-Hecke gepflanzt für den Sichtschutz. Das alles sind Dinge, die müssten doch vom Wissen her angekommen sein in der Bevölkerung, dass das für die Artenvielfalt zum Beispiel nicht gut ist.
Ja, sollte man meinen, sollte man hoffen.
Ist aber nicht.
Aber da ist natürlich das Sonderangebotswerbebladel vom örtlichen Baumarkt sehr verlockend und überschwemmt da sozusagen die Vorstädte und die Kleinstädte und mit seinen Werbeangeboten. Wir haben auch im Rahmen dieser Diskussion ums Volksbegehren diskutiert, mit den Baumärkten mal ganz tacheles zu reden und zu sagen, Mensch, ihr bietet vielleicht sogar Blühmischungen an, da sind aber dann invasive Arten zum Beispiel möglicherweise teilweise drin, die man dann sich mit der Artenvielfalt in den Garten holt und die eher kontraproduktiv sind. Also da ist auch ganz, ganz, ganz viel Unwissen, nicht nur bei denen, die kaufen, sondern auch bei denen, die verkaufen, vorhanden. Ich glaube, dass solche Initiativen wie jetzt das Volksbegehren Artenvielfalt nur dazu beitragen können, diesen Diskussionsprozess zu führen. Und man hat wirklich in den ersten paar Wochen in Bayern nirgends hintreten können, ohne auf die Bienen angesprochen zu werden und ohne ihnen zu begegnen. Wirklich vom Stammtisch bis hin zur Staatsregierung wurde darüber diskutiert.
Hochemotional ein politisches Tier, die Biene.
Oh ja, ein echtes politisches Tierchen. Die Biene war aber wirklich sie war natürlich ein Maskottchen, aber sie war vor allen Dingen ein Symbol für ein intaktes Ökosystem und für eine lange Liste von bedrohten Tier- und Pflanzenarten. Es wurde uns ja zum Teil vorgeworfen, ja, die Honigbiene, die hat ja überhaupt gar kein Problem. Die hat schon Probleme, aber sie hat halt auch die Imkerinnen und Imker, die schützend die Hand über sie halten, die füttern, wenn nichts mehr zum Fressen da ist, wenn im Sommer die Trachtlücke da ist, die behandeln bei Krankheiten. Das haben zum Beispiel die Wildbienenarten nicht und da kriegt es gar keiner mit, wenn die ein Problem haben.
Und auch andere Insekten nicht, andere Vogelarten. Frau Molitor hat es eben schon so ein bisschen, darf ich noch mal kurz nachfragen, Frau Molitor hat es ein bisschen schon angerissen. Wie könnte man mehr Akteure im direkten, auch kommunalen Umfeld zusammenbinden, dass zum Beispiel ein Wasserverband sich hinstellt und sagt, wir koordinieren Maßnahmen, die zur Verbesserung der Wasserqualität führen in unserem Bereich. Das wäre nur ein ganz kleines Beispiel. Wie kann man das auf den Weg bringen, dass man Stellen hat, wo man andocken kann, wo man hingehen kann, auch als Bürger, wo man fragen kann und wo das auch wieder zurückgekoppelt wird, dass man sich da zusammenbindet?
Ich denke, das ist unterschiedlich und auch komplex. Wir sind als Hochschule, wir haben viele Projektarbeiten, die wir mit Studierenden machen. Und wir haben zum Beispiel mit der Wohnungsgenossenschaft in Eberswalde ein Projekt gemacht, wo es genau darum ging, wie kann man hier die Artenvielfalt auf den Grundstücken dieser Gesellschaft eigentlich aufwerten. Und ich hätte da viele Ideen. Ich könnte mir auch Sportplätze gut vorstellen. Da ist meistens immer noch Platz und Raum, auch da sozusagen aktiv zu werden. Und ich glaube, wenn man einmal anfängt, loszulaufen, dann findet man auf einmal ganz viele Akteure, die auch tatsächlich mitmachen wollen. Aber man braucht natürlich einen Anfangsimpuls. Und ich kann mir gut Kommunen vorstellen, die ja selber auch ein Interesse daran haben, dass ihre Stadt lebenswert ist, dass sie eine Vielfalt aufweist, dass Menschen sich dort wohlfühlen, dass, wenn dieser Groschen gefallen ist, man eben auch dort zum Beispiel auch mit dem Bauamt gut kooperieren kann, die ja auch, wenn man ein Haus bauen will, muss man einen Bauantrag stellen. Und auch da kann man bestimmte Hinweise, wenn man nicht gleich Auflagen geben will, auch das gefällt nicht jedem, aber Hinweise geben für eine Gartengestaltung. Also man hat eigentlich viele Möglichkeiten. Und die Frage ist, wer nimmt es in die Hand? Und das, glaube ich, kann ganz unterschiedliche Akteure auf kommunaler Ebene durchaus sein oder auf Landesebene. Da wäre dann sozusagen tatsächlich die Landespolitik gefragt, dort entsprechende Impulse zu setzen. Aber eigentlich gibt es vielfältige Akteure, die das tun könnten.
Brauchen wir eine große Start-up-Szene im Umwelt- und Naturschutz? Frage in die Runde.
Ja, wir haben versucht, also ich würde sagen, eine Verstärkung der bereits bestehenden Start-up-Bewegung.
Ja. Frau Becker?
Aber was die Frau Molitor gesagt hat, also wir haben versucht, eine kleine Start-up-Bewegung zu gründen. Genau diese Einbindung der verschiedenen Akteure hat Gott sei Dank an dem Rundentisch stattgefunden. Da waren die Kommunen dabei, da waren die Wasserversorger dabei, die Waldbesitzer, die Kirchen, die in Bayern großer Flächenbesitz haben. Bei allen ist die Sensibilität geweckt worden und alle haben einhellig gesagt, hey, wir haben da wirklich eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Die Landwirtschaft bewirtschaftet fast die Hälfte der bayerischen Landesfläche und die darf natürlich, spielt da eine immens wichtige Rolle, wenn nicht die wichtigste Rolle. Das heißt aber nicht, dass die anderen nicht genauso mit in die Verpflichtung genommen werden. Und das haben wir jetzt mit diesem Prozess angestoßen. Vielleicht macht es ja der eine oder andere nach.
Peter, ja, Sie als Ökonom, Landwirt in Ostdeutschland, Sie haben einen großen Betrieb geleitet. Können Sie sich das vorstellen, so eine Start-up-Szene zu etablieren, die Umwelt- und Naturschutz mit auf die Fahnen schreibt?
Ich wollte ja erstmal sagen, ich habe mich ja fast gefreut, dass in den letzten 10 Minuten europäische Agrarpolitik nicht vorkam, weil wir ja gesagt haben, es muss ja auch der Mensch was ändern und einsichtig sein. Das finde ich ganz spannend. Das sind ja auch dann die Mühen der Ebene, ne? Also unterschreiben. Mhm. Kann ich schnell und das ist auch gut. Ja, bin ich von Frieden, bin ich immer dabei. Von Artenvielfalt bin ich auch dabei. Und ich wünsche mir auch solche lokalen Aktionen. Das ist ganz wichtig, kann ich mir vorstellen. Aber das sind wirklich die Mühen der Ebene. Ich sage Ihnen mal Beispiele. Also ich habe zu Hause jetzt eine Artenvielfalt an Singvögeln gekriegt. Warum? Weil meine Hauskatze tot ist. Also da gibt es Zusammenhänge, die muss man auch mal betonen. Oder wir haben in Sachsen das schöne Problem des Wolfes. Alle wollen Artenvielfalt und dann kommt das Problem. Und da muss man natürlich auch fair über solche, Zielkonflikte ganz einfach diskutieren. Aber das ist, wie gesagt, der Anfangspunkt und den finde ich so furchtbar wichtig. Wenn man vorher keinen in die böse Ecke stellt, wenn man dann einen konstruktiven Dialog pflegt, also dann kriegt man das hin. Aber das sind wirklich die Mühen der Ebene. Wir sind ein bisschen gebrannte Kinder im Bereich der Agrarpolitik. Da ging es immer Tante Emma laden, regional kaufen. Und wenn die Leute stehen vor der großen Kette und unterschreiben noch, dass sie gerne mehr bezahlen würden, tun es in der Praxis oftmals nicht. Also da wünsche ich euch allen viel Erfolg, weil das ist wirklich das Schwere. Die Aktion ist das eine und das Umsetzen ist das andere, aber das ist ganz, ganz schwer. Da brauchen wir dann die Mitsprache. Und, ach, das habe ich mir aufgeschrieben, die Wahrheit. Also wir leben natürlich in einer Kulturlandschaft. Der Mensch greift nun mal ein. Mhm. Und auch da müssen wir sagen, also die Kulturlandschaft produziert natürlich neue Konflikte und wir kriegen die Natur als solches von Menschen unbeeinflusst. Die kriegt man ganz einfach nicht hin, weil der Mensch da ist, würde ich mal behaupten. Mhm.
Herr Weber, Sie als Biodiversitätsforscher sollen das Abschlusswort haben in diesem Wortwechsel. Müssen wir die Arten schützen, weil wir sonst keine Zukunftsversicherung mehr haben?
Ja, wir müssen die Biodiversität schützen, weil wir von ihr abhängen, das ist ganz klar. Und wie gesagt, ich selbst bin da vorsichtig optimistisch, dass wir das noch hinkriegen.
Das war der Wortwechsel biologische Vielfalt. Wie können wir das Massensterben der Arten stoppen? Sie hörten eben Ewald Weber, Biodiversitätsforscher von der Universität Potsdam. Mit dabei Heike Molitor, Professorin für Umweltbildung an der Hochschule für nachhaltige Entwicklung in Eberswalde. Agnes Becker vom Volksbegehren Rettet die Bienen und der Ökologisch-Demokratischen Partei in Bayern. Und Peter Jahr, Europapolitiker der EVP und Landwirt aus Ostdeutschland. Ich danke Ihnen allen für das Gespräch.